Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Jan Stranghöner.
Okay, dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Heute mit einer Folge, die sich wieder auf ein Thema bezieht, was wir dieses Jahr beim AdsCamp besprochen haben. Das AdsCamp 2023 hatte sehr, sehr viele spannende Talks und diesen Talk, den wir heute in unserer Podcast-Folge diskutieren und besprechen werden, ist einer, der befasst sich mal nicht zum Thema Creative, der spricht nicht über UGC oder irgendwelche Tipps und Tricks, sondern es geht um Data, Tracking, Belegbarkeit und wir sprechen heute über Real Data, Real Performance mit Saskia Schneider von Weinfreunde.de, einer Tochter der Rewe Digital. Grüß dich, Saskia, schön, dass du da bist.
Dankeschön, ja, ich freue mich auch da zu sein und heute noch mal ein bisschen über Daten zu sprechen. Genau, in meiner Rolle bei Weinfreunde.de bin ich verantwortlich für die Bereiche Social Media, Performance Marketing und eben auch Data. Ich habe das so zusammengelegt, mir die Stelle tatsächlich so selbst zusammengebastelt.
Sehr gut.
Weil ich finde, dass die Bereiche ganz, ganz eng zusammenspielen müssen, also auch Performance Marketing, Social Media, also organisches Social Media, alles gehört zusammen und dann eben der Datenbereich auch, weil ohne Daten sind wir ganz dumm und aufgrund der Dateneinschränkungen, die Plattformen uns ja bieten, das heißt weniger Tracking in Browsern, Apple mit ihren Tracking-Regeln, haben wir eben ganz viele Probleme und ich versuche für alle Bereiche das Bestmögliche zu machen und habe eben so den Bezug zu den Daten gefunden. Ich bin jetzt seit gut anderthalb Jahren bei Weinfreunde.de, eben der Tochter der Rewe Digital. Wir haben also auch ganz viel Bezug zu den Rewe-Kollegen und war vorher bei Pieken Kloppenburg bei der Fashion ID und habe da eben von der Pike auf Performance Marketing gelernt, habe am Ende Paid Social als Teamlead verantwortet für alle Länder. Da war Brand Budget auch dabei, das heißt komplett ganzheitlich gemacht und da das eben gelernt und wollte dann mich nochmal breiter aufstellen und da ist jetzt die Chance in einem kleineren Unternehmen bei Weinfreunde eben da und kann ganz viel ausprobieren und ganz viel lernen.
Wein und E-Commerce ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Umfeld, weil Wein ist ja jetzt auch nicht das günstigste Produkt. Wir haben hohe Warenkörbe. Du hast jetzt von Problemen in der Messbarkeit gesprochen. Im Markt heißt es ja eher, wir haben Herausforderungen in der Belegbarkeit, nicht nur Probleme beim technischen Messen, aber ein Stück weit haben die Veränderungen ja dazu geführt, dass sich neue Tools und Systeme etabliert haben und auf der anderen Seite auch das Thema an Komplexität gewonnen hat und somit natürlich auch die Anzahl der Menschen, die wirklich darüber sprechen wollen, ein Stück weit weniger geworden ist. Umso besser und cooler fand ich das, dass du gesagt hast, hey, ganz ehrlich, AdsCamp, ich möchte über das Thema Tracking und Data und Measurement sprechen und hab da mein Herz für. Und du bringst ja aus dem Bereich Fashion und E-Com auch ein sehr breites Wissen aus deiner Station bei Fashion ID mit und hast das dieses Jahr auf dem AdsCamp zum Besten gegeben. Und du hast sehr, sehr viele positive Bewertungen bekommen. Die Leute haben dir vor Ort auch ein sehr, sehr gutes Feedback gegeben. Dein Raum war voll, bis zum letzten Platz gefüllt. Wie hat es dir denn gefallen auf dem AdsCamp? Weil du warst jetzt das erste Mal dabei. Es ging sehr viel um das Thema Creative. Du warst eine der wenigen, die dann über das Thema Tracking und Measurement gesprochen hat. Wie hat es dir so gefallen bei uns auf dem AdsCamp? Und was hast du für dich so mitnehmen können?
Ja, genau, mein erstes AdsCamp. Es war ein wunderbarer Tag. Wir haben so viel lernen können. Ich gehe sonst auch öfter mal auf eine Konferenz und habe mich immer gefragt, ich muss mehr Details wissen, ich muss mehr in den Deep Dive gehen. Genau so habe ich meine Präsentation auch aufgebaut und es geht ganz, ganz tief rein mit Screenshots aus dem Ads Manager. So macht man das. Und genau so haben die anderen Speaker das auch gemacht. Das war ja auch in der Vorbesprechung mit euch genau der Plan, zu sagen, wir gehen ganz tief rein. Und genau das haben die anderen Speaker auch gemacht und es hat mir so geholfen, weil auf großen Konferenzen wird ganz viel an der Oberfläche gekratzt und das hilft mir als Expertin, ich würde mal sagen, das bin ich, hilft mir eben nicht so viel weiter, dann zu sagen, hier macht man Advantage Plus Kampagnen, wie genau soll ich den aufsetzen, ihr dürft ruhig 17, 18 Ads da reinladen, macht es mal, ihr werdet sehen, das ist viel besser als nur 5 wie früher und da wirklich ganz tief reinzugehen, das hat mir total geholfen auf allen Themen und für mich war insbesondere dieses Thema viele verschiedene Assets reinzulagen. Ihr habt das damals mit dem Bild der Fußballmannschaft visualisiert, zu sagen, es gibt eben auch Anzeigen, die vielleicht gar keine Order machen, aber eben eine sehr, sehr gute Vorlage bieten für dann die nächste Ad. Und das alles in einer Kampagne, das heißt gar nicht mehr diesen Funnel-Gedanken in verschiedenen Kampagnen abzubilden, so wie ich das in den ersten Jahren bei der Fashion Idea auch gelernt und gemacht habe, sondern eben alles in einen und den Funnel auf Basis der Bilder abbilden. Das war für mich auf jeden Fall das größte Learning, was wir jetzt auch schon umsetzen in unserem Konto. Genau, und ja, als Speakerin total die nette Erfahrung, super viele liebes Feedback bekommen. Es war sehr, sehr schön für mich, ja.
Wir haben im Vorgespräch, glaube ich, vor einem halben Jahr dann gesprochen und du hast gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei. Du bist selber auch Dozentin an der Hochschule und schlaust Studenten und Studentinnen auf und bist ja jetzt auch noch nicht so oft auf Bühnen gewesen. Umso cooler natürlich auch da beim Ads-Camp wieder zu sehen, so hey, wir finden auch die Personen, die wirklich Bock haben, auf die Bühne zu gehen und das Wissen so vermitteln, dass es dann halt auch direkt umsetzbar ist und schön, dass das bei dir dann auch so direkt auch als ja, Besucherin dann quasi auch funktioniert hat, als Teilnehmerin. Jetzt weißt du, dass das Ads-Camp 2024 am 16.09. in Köln wieder stattfinden wird. Warum muss man denn unbedingt dabei sein?
Ja, ich glaube, dieser Deep Dive wird immer wichtiger, weil wir ja als Marketeer immer weniger Optionen haben, Dinge zu tun. Das heißt, wenn wir uns auf den Algorithmus verlassen, es wird immer mehr kommen. Ich habe den Podcast gehört von euch mit Yannick, wo ihr darüber gesprochen habt, dass es eben Hintergrundbilder geben soll. Das wird jetzt schon in Amerika getestet. Das heißt, man hat die Freisteller und Meta packt dahinter neue Hintergrundbilder. Total spannend. Wir selber haben immer weniger Handhabe. Das heißt, wir müssen noch genauer verstehen, wie funktioniert das, strategischer werden, noch mehr überlegen, wie wir in den Ads arbeiten wollen. Und ich glaube, da braucht man ganz, ganz großen Erfahrungsschatz und den Austausch, weil alleine wird man es nicht herausfinden.
Letztes Jahr war so ein bisschen das Thema des Jahres der Effizienz, was wir auch im Narrativ der Konferenz aufgegriffen haben. Wir werden natürlich viel, viel mehr über das Thema KI auch noch sprechen und sprechen müssen. Du hast jetzt mit deinem Thema, und lass uns da mal auf das Thema Real Data und Real Performance zurückkommen, ja ein Stück weit auch die Basisarbeit und das Verständnis vermittelt, was man haben muss, um diese sich verändernden Systeme, die immer noch auf einem Algorithmus basieren, irgendwie dennoch ein Stück weit steuern und füttern zu können. Jetzt ist das ein sehr, sehr schöner Titel, weil Real Data, Real Performance ja ein Stück weit auch besagt, dass es für dich Unreal Data geben muss. Und du hast das sehr schön in der Präsentation und auch im Vortrag hergeleitet, dass selbst ChatGPT an der Stelle sagt, auf welche Daten soll ich denn vertrauen? Welche Quellen sind vertrauenswürdig? Und die Veränderungen im Tracking haben ja auch dazu geführt, dass wir sehr häufig Metriken sehen, die mit so einer kleinen Hoch 2 versehen sind, wo man dann, wenn man mit der Maus mal drüber hovert, irgendwie sieht, das sind modellierte Werte. Jetzt kann man sich ja natürlich drüber streiten, ob das ein echter Wert ist oder ein falscher Wert oder ein modellierter Wert, was ja nicht zwingend falsch sein muss. Aber was ist denn der Unterschied für dich zwischen Real Data und Unreal Data, wenn man den Begriff so mal gegenüberstellt?
Ja, genau. Spannende Frage auf jeden Fall. Natürlich sind alle Daten irgendwie real, aber sie sind eben nicht für mich real in meiner Welt. Ne? Das heißt, wenn ich in einen Ads Manager gehe und auch eine Klick-Attribution habe, würde ich immer empfehlen, ne, keine View-Attribution reinzunehmen, weil sonst habt ihr eben gar kein Bild mehr von den Zahlen. Du bist eben dann im Ads-Manager und denkst dir so, wow, 17 Order, jetzt schon nach 3 Stunden. Und dann gehst du in deine echte Zahlen, Real Data, in deinem Tracking-Tool, in den Dingen, wo du die Dinge auch vergleichst, wo auch das Controlling vielleicht die Dinge ableitet. Und es sind irgendwie vier Order da. Und genau das ist eben das, was ich mit realen Daten meine. Ne? Jeder Marketing-Lead guckt sich nicht die Zahlen im Ads-Manager an, sondern er sollte sich die eigenen Daten angucken, um eben auch Vergleichbarkeit herzustellen, ne? Um zu vergleichen. Das ist ja auch jetzt meine Rolle, zu gucken, gebe ich den Euro auf Google aus oder gebe ich den Euro auf Meta aus? Ne? Gebe ich den vielleicht auch im Affiliate-Kanal aus? Auch das. Und das schaue ich mir natürlich auf Basis der echten Daten an. Und genau, und deswegen sind die echten Daten die Daten, die ich messe, in gesamtheitlichen, in einem Google Analytics, wenn man anfängt. Mittlerweile gibt es ja auch sehr, sehr viele Unternehmen, die die Daten selbst in der Cloud speichern. Das heißt, die dann selber auch nochmal anfangen zu modellieren auf Rohdatenbasis, gar nicht, weil er auch Google Analytics eine Attribution hat. Dann ist ja wieder die Modellierung von Google Analytics auch dabei.
Ja.
Auch das muss man eben wissen. Und ich glaube, dass mein Vortrag auch ganz, ganz viel darauf abgezielt hat, einfach dieses Wissen aufzumachen, dass man das eben alles hinterfragen sollte.
Ja.
Man sollte hinterfragen, was ist diese Zahl? Wer hat diese Zahl aufgemacht? Ne? Das heißt, innerhalb der Plattform, das mache ich auch, ne? Wenn ich verschiedene Kampagnen habe, innerhalb der Plattform kann man natürlich die Kampagnen vergleichen, weil da ist ja immer alles gleich, wenn man die gleiche Attribution hat.
Ja.
Aber eben mit im Vergleich zu anderen Kampagnen kann man eben mit realen Daten arbeiten und daran wird man meistens ja auch gemessen.
Ja, korrekt.
Genau.
Ja, das ist tatsächlich ein schönes Beispiel, weil wenn ich in der Situation bin, dass ich als Dozent für die 121 Watt so Fortbildungen und Seminare gebe, dann ist häufig die Frage, mit der ich konfrontiert werde, was ist ein guter Wert und was ist ein schlechter Wert. Und Unreal Data ist ja erstmal genauso, wie du sagst, die Betrachtung innerhalb des Systems, aber nicht innerhalb des Geschäftsmodells. Und die große Herausforderung für uns ist häufig, auch auf Kundenseite als Dienstleister, überhaupt genau diese Daten zu bekommen, ne? Wo dann auch ein Kunde sagt, warum willst du auf einmal wissen, was meine Retourenquote ist? Warum willst du wissen, was meine Marge ist? Warum willst du wissen, was meine Deckungsbeiträge sind? Aber nur, wenn ich das betriebswirtschaftlich komplett durchdrungen habe und die Daten habe, kann ich auch ableiten, was ist denn am Ende ein Akzeptanzwert, auf den wir optimieren und wann schalten wir den ganzen Kram ab oder wann fahren wir hoch. Und ich glaube, diese ganze Datengemengelage überhaupt mal ineinander zu bekommen, ist schon eine riesen Herausforderung, so wie du das eben aufgezeigt hast. Und das wird halt für uns auch im Verständnis, was die Plattform dann am Ende für uns leisten können, immer schwieriger. Ich finde, einen ganz wichtigen Punkt, den du jetzt gesagt hast, ist ja auch, wir gucken uns das auf einer Klick-Attribution an, wir sprechen über Conversion-Kampagnen in der Regel, das heißt, wir betrachten die letzten 5 bis 10 Meter eines Kunden oder einer Kundin zum Kaufabschluss. Bei den View-Attributionen, ich glaube, das wäre eine eigene Folge nochmal, weil wir sehr häufig diskutieren bei uns auch im Team, wie das Verhalten so ist, und ich glaube, dass sehr viele Dinge unterbewusst mit Sichtkontakt passieren, das aber natürlich immer noch schwieriger zu messen und dann zuzuattribuieren ist. Und da gibt es ja jetzt auch Möglichkeiten über Umfragen, die ich irgendwie nach Kaufabschluss nochmal reingebe, wo hast du uns denn wahrgenommen, zu verstehen, welchen Kanal muss ich denn priorisieren in meinem Marketing-Mix. Zurück zu dem Thema Real Data. Sagen wir, okay, Real Data bedeutet für dich Daten, die auf Basis meines Geschäftsmodells, auf Basis der Euros, die ich dann am Ende im Shop oder auch in der Kasse habe, resultieren. Und wenn man uns jetzt zuhört, fragt man sich bestimmt so, ja, wie soll das denn funktionieren? Weil am Ende bietet mir Meta ja nicht mein Kassensystem oder mein Bezahlsystem oder mein Kundenincentivierungsprogramm an, weil es wäre ja relativ einfach, wenn Meta sagen würde, hey Leute, mir gehört Payback, so, und alle Payback-Transaktionen also Payback gehört, glaube ich, zu American Express, was natürlich für American Express extrem gut ist, so, aber für Meta wäre es ja auch gut, sowas wie eine Kundenkarte zu haben, um mehr Daten von den Kunden zu sammeln.
Schlag denen das doch mal vor.
Wahrscheinlich denken
neues Geschäftsmodell.
Wahrscheinlich denken die drüber nach, weil die sind
Jan hätte gerne einen Anteil am Gewinn, danke.
die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und machen sich ja auch sehr kluge Gedanken. Aber das, was du als so ein bisschen das Kryptonit beschrieben hast, das den Hot Topic, den heißen Scheiß, über den jeder spricht, ist ja das Thema First Party Data und die Daten so zu bekommen, dass ich meine Unternehmensdaten, also das Real Data und die Daten, die ich von einem Kunden oder von einer Kundin habe, irgendwie übereinander gelegt zu bekommen, um dann die Systeme wirklich auch so zu steuern, dass ich eine verlässliche Aussage treffen kann, was bringt mir denn der ganze Kram. Jetzt höre ich dir zu und wir gucken uns deinen Vortrag an oder wir hören uns deinen Vortrag an und du bist jetzt als Expertin hier. Wie kriege ich denn diese Daten, also dieses Real Data in die Systeme, damit ich mir das da angucken kann? Geht das überhaupt? Und welche Voraussetzungen bringen denn dann so die Systeme mit, wenn wir uns beispielsweise Meta angucken?
Ja, auf jeden Fall. Also Begriff First Party Data, ne, sehr wichtig, dass jetzt auch nochmal gefallen ist, weil wir eben genau darum reden, ne, unsere eigenen Daten. Wir haben Tracking-Probleme, wir haben eben nicht die passenden Daten in den Systemen und wir wollen jetzt eben unsere Daten reinbringen. Es ist nicht ganz trivial, weil man eben auf die Daten zugreifen muss. Deswegen habe ich ja auch mein Data-Team in meinem Team, damit ich Zugriff auf diese Kollegen habe.
Also du hast ein eigenes Data-Team quasi.
Genau, ich habe ein eigenes Data-Team bei mir dabei, die eben das machen können, weil das eben nicht ganz trivial ist. Das heißt, gerade für Shops, die vielleicht ganz, ganz klein sind, wo Leute alleine arbeiten als Performance-Vendor. Ich weiß es nicht, ganz einfach. Für die einfach der Tipp, reflektiert es zumindest, ne? Reflektiert, dass es eben nicht die echte Zahl ist. Ne? Auch das ist ja schon ein Start, zu sagen, okay, wir fangen hier an, wir reflektieren das. Und wenn ihr aber eben die Möglichkeit habt, auf einen Data-Analysten mit dem zusammenzuarbeiten, dann haben wir eben die Möglichkeit, die Daten in die Systeme zu bekommen. Mittlerweile ist es ein bisschen einfacher geworden, weil die Conversion-API von Meta uns eben ganz, ganz, ganz viel weiterhilft. Die Conversion-API ist quasi ein paralleler Tracking-Strang zum Pixel, wo wir eben Daten übergeben können, zusätzlich um serverseitiges Tracking darzulegen. Das heißt, wir haben das Client-Side-Tracking ganz normal über einen Tracking-Pixel eingebaut bei uns über Webshop. Da werden die Bestellungen übergeben und wir können eben parallel über den Server Informationen anreichern. Gibt es eine kleine Deduplizierung, gucken sich an, welche Order mit welcher Bestellnummer übergeben wurde. Das ist quasi der Inhalt der Conversion-API, um eben eine Tracking-Sicherheit darzustellen. Ja. Das ist das von Meta. Und da gibt es eben die Möglichkeit, neben den Standard-Events, die Meta eben haben will, wie hoch war der Warenkorb, was hat der User überhaupt gekauft, da eben einzugehen und da benutzerdefinierte Custom Properties, nennt man das, anzulegen. Und ich glaube, genau das ist das, worüber wir jetzt sprechen müssen.
Ja, erstmal ist ja sehr spannend auch zu verstehen, vielleicht aus der Perspektive eines Dienstleisters, wie wir das jetzt sind. Wir gehen ja sehr häufig zu Kunden hin und stressen das Thema, ne? Also, dass man sagt, hey, du musst vorbereitet sein auf diesen Doomsday, wenn Pixel nicht mehr feuern. Das Thema Cookieless ist, glaube ich, neben First-Party-Data so ein zweites Buzzword, was 2024 sehr häufig in Marketingabteilungen auftauchen wird, auch wenn man sich ehrlicherweise vor 2, 3 Jahren hätte da schon auch Gedanken zu machen können, weil die Perspektiven irgendwie sehr klar sind und auch vorhersehbar. Das heißt, wir haben einen zusätzlichen Tracking-Schrank, den wir erstmal über die KPI einrichten können. Die Plattformen oder auch alle anderen Plattformen arbeiten an ähnlichen Lösungen. Ich weiß, dass TikTok sowas Ähnliches gerade baut und testet und die Plattform natürlich auch incentivieren gerade zu sagen, hey, schließe doch bitte diesen zusätzlichen Tracking-Strang an, weil auch da hat die Plattform natürlich ein ureigenes Interesse, diesen Datenverlust, der ein Stück weit die letzten Jahre so Einzug gehalten hat, wo das Thema statistische Modellierung, wo das Thema Neujustierung der Systeme irgendwie dann auch erfolgt ist, dass man diese Datengrundlage irgendwie ein Stück weit beibehält oder verbessert, präziser macht. Das heißt, erstmal, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, hey, KPI, Conversion API, was ist das eigentlich? Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge und wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne jederzeit auf uns zu, weil das sicherlich ein Thema ist, mit dem ihr dieses Jahr beschäftigt sein müsst. Generell ist es ein Stück weit technisch komplizierter.
Auf jeden Fall. Ne? Also, auf jeden Fall. Es wird technisch nicht einfacher. Die neuen Systeme machen eben Komplexität bringen Komplexität in unser Business, aber eben auch Möglichkeiten. Und das ist halt richtig schön, weil wir können jetzt eben durch diese Custom Properties auch eigene Daten, die wir selber irgendwo berechnet haben, die wir selber haben, übergeben. Das heißt, wir können zum Beispiel die Wiederkaufquote von einer Kampagne übergeben. Wir können den Customer Lifetime Value, wenn wir den irgendwo berechnen, übergeben. Wir können aber auch einfach mal die Retourenquote, vielleicht einfach die vorhergesehene Retourenquote, vielleicht gar nicht die echte, übergeben und wir können die Marge übergeben, auch das ist schon mal super und dann können wir, wenn wir eben verschiedene Kampagnen haben, auch hier eben dagegen steuern, ne? Und wir sehen, okay, ne, dann kommt das, ich kenne das bei Pink Kloppenburg, in Düsseldorf war das immer so, kam das Controlling-Team und kam, ist das Geld in Social Media, ist die Marge zu kriegen? Ja, gar kein Problem, ich weiß ja jetzt, heute weiß ich ja, in welcher Kampagne welche Marge steckt und dann kann ich eben auch darauf optimieren und das hilft mir in der Steuerung total. Von daher kann man das eben ganz, ganz toll nutzen und es gibt ganz viele Chancen, aber es wird eben nicht einfacher. Ja.
Beim Pixel war es ja immer die Möglichkeit, dass man im Prinzip dann auch im Cookie Daten übergibt. In der Regel waren das dann halt Daten, die erfasst wurden im Checkout-Prozess eines Kunden. Aber die API, und das ist halt das technisch coole, ist halt eine Schnittstelle, die ich auch proaktiv von mir ansprechen kann. Das heißt, wenn ihr diese Conversion API einrichtet, habt ihr halt die Möglichkeit auch bestimmte Elemente von euch aus zu pushen, vom Server an Meta zu übergeben und entsprechend die Geschwindigkeit, die Aktualität selber zu bestimmen und diese Parameter dann auch im Backend der KPI einmal eben einzurichten, sodass halt auch Meta versteht, was hat es denn da mit aus sich. Also ich könnte jedes für mich geschäftlich relevante Datenfragment so aufbereiten und das Meta zurückspielen, dass ich das eben dann erstmal auslesen kann, erfassen kann. Und ich kann es mir auch in meinem Ads Manager dann darstellen, weil du hast jetzt im Prinzip das Beispiel schon mit der Marge gebracht. Das ist ja ein sehr individueller Wert, der für jedes Unternehmen anhand des Business Cases irgendwie einen anderen Wert darstellt. Das hat was mit Einkauf zu tun, mit Verfügbarkeit, mit Preispolitik und so. Das weiß ja Meta an der Stelle in der Regel nicht. Und wenn ich mir das in meine Spaltenansicht in den Ads Manager ziehen kann, kann ich natürlich ganz andere Entscheidungen treffen, die vielleicht erstmal auf Basis der Meta-Zahlen nicht so geil aussehen, aber im Sinne meiner eigenen Kalkulation viel, viel mehr Sinn ergeben.
Absolut, ganz genau richtig. Vielleicht nochmal hier die Info, wer Angst hat, die Marge, die echte Marge an Meta zu übergeben, habe ich auch noch nicht gemacht, die echten Zahlen. Gehe damit Clustern vor, ne? Dann A, B, C, D, A, B, C, D, F, 1, 2, 3, 4, 5, auch das kann man ja übergeben, ne? Also man muss nicht Meta sagen, was man an einem Produkt gewinnt, da sind Unternehmen ja immer sehr vorsichtig, ich auch. Habe ich auch noch nie gemacht. Das heißt, wenn, würde man eben mit Skalen arbeiten und dann eben 1 bis 5. Aber dann sieht man halt auch schon die Elemente dabei. Ne? Das heißt, es muss auch nicht die echte Zahl sein.
Okay, das heißt erstmal die Grundvoraussetzung, das System, was wir bedienen, muss irgendwo eine Schnittstelle technisch haben, wo ich Daten auch serverseitig übergebe.
Genau.
Bei Meta in dem Fall ist es, glaube ich, das ausgereifteste serverseitige Tracking, wenn wir an Social Media Performance Marketing denken. Andere bauen gerade ähnliche Systeme und ihr müsst darauf vorbereitet sein, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Besteht dieses System einmal, müsst ihr für euch definieren, welche Daten wollt ihr übergeben und welche Daten sind sinnvoll in der Optimierung von Kampagnen. Und das wird dann eben im KPI-Backend einmal definiert, sodass ihr das dann entsprechend als Custom Property anlegt. Und diese Custom Property könnt ihr euch dann in eurer Spaltenansicht geben lassen. Das ist ja schon mal jetzt für ganz viele, die zugehört haben, 20 Minuten absoluter Nerd-Data-Talk, aber das ist Basisarbeit, wenn ihr skalieren wollt.
Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall meine Perspektive auf die, auf das Ganze, weil man dann eben sicherer sein kann, dass man auf seinen eigenen Daten eben funktioniert, dass wir eben Effekte sehen, die dem ganzen Unternehmen gut tun und vielleicht nicht nur Meta reicher machen. Nichts gegen Meta an der Stelle oder auch die anderen Plattformen. Wir nutzen das in anderen Systemen auch schon. Ne? Also auch Google hat solche Optionen.
Ja.
Das heißt, viele Performance-Manager kennen das auch. Also sprecht auch gerne mal mit eurem SEA-Manager, wenn ihr da geteilte Teams habt, wie die das machen, weil da ist es sehr, sehr ähnlich, kann man das eben machen. Und auch hier immer zu schauen, welche Daten brauchen wir, welche Daten haben wir. Und wenn man dann noch weitergehen will, kann man sich die Daten nicht nur in einer weiteren Spalte anschauen, sondern man kann sogar den Pixel optimieren lassen.
Ah, krass. Okay, wie sieht das konkret aus?
Dafür muss man die Information eben auch im Tracking-Pixel übergeben, nicht nur über die KPI, das heißt, auch die Information muss da ist und dann kann man eben ein Custom-Event anlegen.
Ja.
Das geht einfach im Event-Manager, kann man eben ein eigenes Event anlegen und dann eben auf die Optimierung der Marge zum Beispiel den Kampagnenoptimierung einstellen.
Okay. Also das heißt, ich habe dann eine Conversion-Kampagne und die optimiert dann auf Marge.
Ja. Okay. Ist theoretisch möglich mit eben der Information im Tracking-Pixel dazu. Hier schlagen viele Data-Manager die Hände im Kopf übereinander, weil du in der im Data-Layer quasi die Information schon haben musst.
Ja, okay.
Ne, die KPI ist eben das, was es uns einfach macht. Wir können eben nachträglich vom Server Daten, die wir eben vielleicht selber noch berechnen müssen, selber noch haben, quasi ein paar Sekunden später schicken. Theoretisch kann man ja auch jeden Tag nochmal anpassen. Das ist eben die technologisch einfachere Version. Und das eben live im Data Layer im Webshop an den Pixel zu übergeben, das ist dann schon ein bisschen nochmal advanceder. Aber es ist auf jeden Fall möglich, das zu machen.
Und das hat natürlich auch Transparenzgründe, ne? Wenn ich halt was im Data Layer übergebe, ist es halt einfacher für Externe auszulesen, als wenn ich das jetzt über die Conversion API und die direkte Schnittstelle mitgebe.
Ja, absolut, ne? Also auch da immer Vorsicht und immer ganzheitlich denken, genau.
Was ich halt spannend finde an der Stelle, wenn wir jetzt mal auf deine Erfahrung gucken, auch bei Fashion ID und im E-Com, Marge ist jetzt so ein Thema. Lass uns gleich mal diskutieren, also ich bin jetzt der Performance-Marketing-Manager von einem Shop und höre diese Podcast-Folge und sage so, okay, bis dahin habe ich alles verstanden oder ich muss noch mal ein paar Sachen nacharbeiten für mich und priorisiere jetzt das Thema KPI und möchte dann im nächsten Schritt einen Vorschlag machen, welche Datenpunkte sind denn so die deiner Meinung nach auf jeden Fall mit übergeben werden sollen, damit es am Ende auch im Ads Manager eher dazu führt, dass ich auf Real Data optimiere und nicht auf Unreal Data.
Schritt 1, was ist ein Neukunde? Was ist kein Neukunde? Weil man kann sich das ausweisen lassen im Meta, aber wir haben ja meistens eine andere Neukundendefinition als die Plattform. Okay. Das heißt, damit würde ich immer anfangen, ne? Weil auch, ne, wir steuern ja nicht nur auf ROAS oder KUR, wie man es nennt, sondern meistens auch auf die Customer Acquisition Cost. Ne? Wie teuer war es denn in Conversion-Kampagnen? Wie teuer war es denn, den User zu kaufen? Und wenn wir nicht wissen, ob das ein echter Neukunde war oder ein ausgedachter Neukunde, weil wir eben andere Definitionen haben, ist es total relevant, als erstmal zu übergeben, ist es ein Neukunde, ist es kein Neukunde. Ja. Auf unserer Datenbasis der Definition.
Okay.
Weil dann hat man das schon mal ganz klar und kann da eben dann die Customer Acquisition Cost berechnen. Und das ist auch etwas, das sehr, sehr, sehr einfach ist, technisch
meistens. Oder ich sehe einfach prozentual, wie viel Bestandskunden hat diese Kampagne nochmal angesprochen, wie viele Neukunden hat sie gebracht. Ja. Und kann auch gucken, dass das in einem entsprechenden Verhältnis ist. Natürlich muss ich dann gucken, ob ich die Datenpunkte irgendwie nutzen kann, um dann vielleicht einen Ausschluss auch zu machen. Aber erstmal überhaupt das Verhältnis zu bestimmen und dann halt auch runterbrechen zu können, was mich am Ende ein neuer Kunde gekostet hat und wie viel Bestandskunden ich eigentlich anspreche, sagt ja auch nochmal über Wirksamkeit, Inkrementalität der Kampagne was aus. Ja. Das ist tatsächlich ein Wert, der wird häufig geschlabbert, da guckt man dann nicht mehr so genau hin.
Ja, damit würde ich auf jeden Fall immer anfangen. Und wenn ich das habe, dann kann man sich zum Beispiel die Wiederkaufquote angucken. Mhm. Das ist dann eher was man sich über einen längeren Zeitraum anguckt. Das ist nichts, was man über, jetzt mal kurz, ist die Valentinstagskampagne erfolgreich oder nicht, sondern eher ein bisschen länger. Auch das immer gut in der Argumentation nach oben hin, ne? Zu sagen, ja, aber guck mal, meine Kunden haben eine super Wiederkaufsquote, ne? Die kommen andauernd.
Sagt was über das Offer aus, sagt was über die Marke aus, kann was über die Brand. Sagt was über
die User aus, ne? Ja, also gerade, wenn man vielleicht noch Kollegen hat, die sagen, ich weiß nicht, ob Paid Social der richtige Kanal ist für mich, dann könnt ihr eben auch so argumentieren, sagen, ja, aber die Wiederkaufquote ist super, die Neukundenquote ist toll,
und du siehst diese vielleicht
ganzen Customer-Metriken, die man eben hat. Das macht total Sinn.
Ja, und du siehst natürlich auch, wenn ich halt oben vielleicht ganzheitlich im Funnel gedacht, Upper Funnel-seitig mehr Aktivierung reinstecke, hat es im Lower Funnel dann halt eine direkte Implikation auf meine Neukundenquote. Ne? Also dann bin ich raus aus diesem, ich muss irgendwie Brandlift-Measurement machen oder habe irgendwie Market Research, sondern kann dann gucken, ob ich diese Daten irgendwie übereinander gelegt bekomme. Und wenn ich das eben mit meinen echten Daten abgleiche und dann halt auch sage, okay, was macht denn Markenaktivierung auf der Plattform eigentlich in einer Echtzeitbetrachtung mit meiner Neukundenquote. Das ist ja schon eine geile Aussage, wo man dann sicherlich auch nochmal Richtung Branding-Budget argumentieren kann und sagen kann, so, ey Leute, dieses Reach und diese Frequenz in der Zielgruppe zu bekommen, das hat jetzt irgendwie doch was gebracht, außer irgendwie Reichweite und Frequenz, weil es hat eine direkte Implikation auf Neukunden.
Absolut, so mache ich das auch meistens.
Sehr gut.
Oder versuche es auf jeden Fall, das so zu machen. Genau, und dann kann man sich natürlich überlegen, was noch relevant ist. Sehr fortgeschrittene Data-Unternehmen berechnen in Customer Lifetime Value, ne? In Summe dann auch wieder was man sich langfristig anguckt, wenn man das eben kurzfristig nicht kann. Genau, das mache ich aber tatsächlich gerade auch noch nicht, weil da sehr, sehr viele komplexe Berechnungen hinterstecken.
Ja, und ich
glaube, dass ich das nicht auf die Prio 1 gesetzt habe gerade, sondern andere Themen auf der Prio 1 habe und vielleicht aber dieses Jahr.
Ja, ich glaube, das Thema Customer Lifetime Entwicklung auch, also erstmal Messung, eher komplex, langfristig, wird immer depriorisiert, wenn es um kurzfristige Effizienzgewinne geht.
Ja.
Und dann tun sich, glaube ich, Unternehmen auch noch sehr schwer zu definieren, wie sich der Customer Lifetime Value am Ende berechnet.
Alleine ein Jahr, zwei Jahre Lookback, ne? Wie lange ist denn so ein Kundenzyklus? Das muss ja definiert werden. Ne? Das ist eine harte Information, die man eben hat.
Ja.
Ganz, ganz viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und für mich reichen eben gerade auch andere Metriken aus.
Bin ich bei der Übergabe der Datenpunkte bei der API in einem Zeitfenster limitiert? Weil wenn wir jetzt über den Pixel sprechen, haben wir ja häufig Datenpunkte, die sind irgendwann nicht mehr verfügbar oder nicht mehr messbar. Wir haben irgendwelche Punkte, die nach einem gewissen Zeithorizont irgendwie deleted werden. Wenn ich jetzt meine eigenen Kundendaten übertrage, dann kann ich eigentlich auch historische Kundendaten nutzen und die zum Abgleich nutzen, oder? Wenn ich jetzt sage,
solange ich auf der anderen Seite die Bestell-ID noch habe.
Ja, okay.
Das heißt, man muss ja immer beides haben. Das heißt, es muss immer den Pixel haben und die KPI. Nur eins funktioniert nicht. Das heißt, sobald beim Pixel die Information fehlt, habe ich die Information in der KPI auch nicht mehr, weil es immer von beiden Seiten getrackt werden muss.
Mhm.
Ja. Gibt es bestimmt aber auch Hacks. Müssen wir nochmal einen Meter fragen.
Du kennst ja diese beiden Szenarien, ne? Also du kennst ja im Prinzip das Szenario, ich habe nur plattformspezifische Daten, ja. Metriken über den Pixel erfasst. Dann haben wir den Prozess angestoßen, dann du damals in deiner Rolle bei Fashion ID, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt die Conversion API mit hinzu und übergebe über diese entsprechende Datenpunkte aus unserem Datenstamm an Bestellung. Welchen Effekt habt ihr da gesehen? Also erstmal klar, du optimierst wahrscheinlich auf komplett andere Metriken auf einmal, weil du nicht die Ads Manager Metriken nimmst. Aber gab es irgendwo einen Aha-Effekt, wo du gesagt hast, hey, das war jetzt so krass, das hätte ich nicht geglaubt, oder dieser Effekt hat sich erst mittelfristig eingestellt, was ja auch nicht negativ ist, aber wo man dann vielleicht jetzt auch, wenn man zuhört, im Expectation Management erstmal so 6 Monate ansetzt oder 8 Monate und nicht 3 Wochen.
Ja, ich sehe es auf jeden Fall eher als was Mittelfristigeres, ja, okay. Um eben zu sagen, die Daten zeigen uns jetzt das und das und darauf optimieren wir dann anders als vorher. Ist jetzt nicht, dass man eine Conversion API mit eigenen Daten hat und auf einmal wird der alles Umsatz verdoppelt mit dem gleichen Geld, so funktioniert das dann nicht, aber man kann eben besser steuern. Was bei mir war das damals parallel mit dem Verlust der Retargeting-Kampagne. Es war quasi so, dass Retargeting irgendwie, wir haben immer noch dran festgehalten, weil die Zahlen bei Meta ja immer super aussahen noch im Retargeting, aber eigentlich war das ja eben nicht mehr das Thema. Und genau, wir konnten dann schneller die Retargeting-Kampagne ausmachen und das komplette Geld für die Prospecting oder die allgemeine Kampagne nehmen und die Retargeting-Kunden sind trotzdem geblieben.
Woo! Sehr gut.
Hätte man gar nicht erwartet.
Ja,
das hat tatsächlich in der, sehr bei uns war das damals ein eigener Kanal. Ja. Und so einen Kanal auszuschalten, ne, man hat ja immer einen Plan für den Monat, und dann sagt man, okay, ich mache den Kanal aus, dann muss man den ganzen Plan anpassen.
Ja.
Und das konnten wir dann aber machen.
Ja, was ich ja ganz spannend finde beim Thema Retargeting, diese gleiche Entwicklung, also dieses Thema irgendwie iOS 14 Update, Browser Adblocking, alles, was irgendwo in diesem ganzen Umfeld Datenlimitierung stattfindet, hat ja parallel auch ein Stück weit diesen Prozess angeführt, dass man zum einen sagt, okay, ein Retargeting schmeißt es weg, funktioniert nicht, kommt immer drauf an, auf welcher Basis man ein Retargeting aussetzt, natürlich, aber letztlich gibt es ja immer noch Menschen aktuell, die sagen, okay, wir müssen ja in die Wiederansprache gehen. Ehrlicherweise, diese Systeme, die wir bedienen, die lernen ja auch, und ich glaube, die Systeme, an denen wir tagtäglich arbeiten, sind mittlerweile so schlau, ich würde es noch nicht mal KI nennen, vielleicht ist es auch einfach nur Machine Learning, dass sie selber verstehen, wem muss ich denn etwas nochmal anzeigen, damit er einen Schritt weiter Richtung Kaufabschluss geht, ohne dass ich irgendwas manuell einstellen muss. Zu dem Punkt zurück, wann wirkt diese Umstellung am Ende und das Hinzufügen der Conversion API, fand ich einen ganz wichtigen Punkt, den du auch nochmal dann in deinem Vortrag mitgegeben hast, ist, ey Leute, macht euch Gedanken, wie diese Systeme funktionieren, weil wenn wir dem System Datenpunkte zur Verfügung stellen, ist der Effekt ja nicht von Meta, hey, ich kopiere jetzt das Geschäftsmodell und mache so den Amazon-Style und baue da jetzt ein Basic-Produkt drauf und biete das irgendwie 5 Euro günstiger ein, sondern der Effekt ist ja am Ende, dass Meta versteht, wie unser Geschäftsmodell funktioniert. Vorher haben sie Annahmen getroffen auf Basis von Creatives, Pixeldaten, den Dingen, die wir im Shop übergeben, und sicherlich kann eine Maschine das auch irgendwie ein Stück weit verstehen, aber die betriebswirtschaftlich relevanten Parameter kann ein Meta-Algorithmus ja nicht einsehen. Jetzt geben wir diese Sachen zurück, und meine These wäre, dass sich dadurch einfach auch nochmal über einen mittelfristigen Zeitraum die Art der Optimierung verändert, weil viel, viel klarer ist, was ist eine Conversion, wer konvertiert, wie häufig konvertieren Leute, was sind Warenkörbe. Ne, also das System kann so natürlich viel, viel besser justiert werden, um dann in unserem Sinne zu arbeiten. Da hast du gesagt, hey, der Outcome ist, der Algorithmus optimiert auf die gleichen Zahlen wie wir im Sinne von Geschäftsmodell.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das, was es für mich so einfach macht jetzt. Ne? Also wir haben dann alle sprechen von den gleichen Zahlen. Auch ich mit meinem Meta-Account-Manager, ne?
Ja.
Der sagt, weiß genau, hier, ja, ist so super, das ist der echt, auch den echten Umsatz überhaupt mal hochzuladen. Nicht den Umsatz, der von Meta optimiert und, nee, der echte Umsatz, das ist der Umsatz, den wir tracken, das ist der, an dem ich gemessen werde, das ist der Umsatz, an dem meine Budgets gerechnet werden und das ist der Umsatz, den wir hier haben, und dann haben wir alle, nicht nur der Algorithmus und ich, sondern auch mit Meta-Ansprechpartner und meine Praktikantin, alle haben das Gleiche, alle haben die gleichen Zahlen, und das ist total hilfreich, weil man sonst so oft Kopfschmerzen hat und ja auch mit den Data-Analysten dann streitet, ja, welche Zahl ist jetzt die richtige, wenn man das einmal definiert hat und sagt, das ist die Zahl, auf die wir optimieren, und diese Zahl geben wir sogar an den Algorithmus, dann hat man auch nicht mehr so viel Arbeit im Reporting und in der Diskussion und all dieses Abgleichen, wie viele Order sind denn bei Meta, wie viele bei Google Analytics. Nee, das haben wir alles nicht mehr, weil wir haben ja jetzt die Zahl schon auf Meta.
Ja, Single Source of Truth definiert und aber auch übergeben, was natürlich erstmal diesen Gap und den Interpretationsspielraum dann nicht komplett schließt, aber zu einem großen Teil schließt. Ja. Aber natürlich auch, da muss man sich jetzt auch Gedanken drüber machen, du hast ja eben so schön gesagt, ne, wir haben 17 Orders, die wir bei Meta sehen, aber nur 5, die wir im Shop-System sehen. Es kann natürlich sein, dass ihr die Ausrichtung und auch die Historie, auf der ihr aktuell Budgets verargumentiert, nochmal ein Stück weit, sagen wir mal, rejustieren müsst, weil ihr eben dann auf Real Data guckt und nicht mehr auf Unreal Data. Und das kann auch dazu führen, dass das historische Data, auf das ihr geguckt habt und was ihr bewertet habt, vielleicht jetzt ein Stück weit schlechter aussieht, was erstmal Fragen aufwirft. Und ihr müsst das in eurem Reporting natürlich auch dokumentieren, ab wann ihr das eingeführt habt und ab wann diese Effekte greifen, weil sonst vergleicht ihr dann Year-to-Date-Daten, die vielleicht extrem miserabel aussehen, obwohl ihr vielleicht gar nicht so viel umgestellt habt.
Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Auch da, die Performance war vorher schon immer so und man hat ja parallel auch noch die Unreal-Data. Das heißt, die würde ich einfach immer mit reporten und sagen, wir sind ja laut Meta-Daten sind wir 20% besser im ROAS.
Ja, okay.
Auf unseren eigenen Daten sieht das so und so aus. Ne? Das heißt, die Daten hat man noch.
Ja, aber das sind ja genau die Fallstricke. Ne? Also wenn wir uns angucken, Lower Funnel, Conversion-Kampagnen, One-Click-Attribution und wir gucken uns die modellierten Werte von Meta an. Was ist der ROAS? Was ist der Conversion-Value? Was ist der Average-Order-Value? Alles, was irgendwie mit übergeben wird. Und dann legen wir unsere Daten aus dem Shop daneben und auf einmal sehen wir eine Diskrepanz von 20%. Das muss ich ja schon erklären können. Ja. Das ist erklärbar dadurch, dass ihr vorher einfach nicht diese Daten zur Verfügung hattet und eben abgeglichen habt innerhalb des Systems, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter für euch. Aber es kann schon dazu führen, dass man Kanäle anders priorisiert oder ihr auch eure kompletten Kampagnenstrukturen nochmal anders aufbauen müsst, weil ihr merkt, oh, das war ja gar nicht so wirtschaftlich, was wir da gemacht haben.
So kann's laufen.
That's life.
Mit ein bisschen Pech kann's so laufen. Genau, aber meistens sieht man auch ganz viele tolle Dinge, ne? Dass man eben, wow, doch viel mehr Neukunden hat als gedacht und so weiter. Ne?
Also auch ich glaube, man muss sich auf beide Szenarien, ne? Also man kann sich auf das Worst Case einstellen, aber man kann auch sagen am Ende, hey, okay, es sieht auf einmal deutlich wirtschaftlicher aus, als wir es überhaupt gedacht haben. Und der Effekt ist, ihr bekommt eine ganz andere Rolle und ein ganz anderes Budget, weil ihr deutlich mehr zum Umsatz beitragt, als in der Vergangenheit vermutet.
Ja.
So. Super spannendes Thema. Real Data, Real Performance. Wenn ich jetzt dazu Fragen habe, wo finde ich dich denn, Saskia, um dich damit zu bombardieren, zu nerven?
Am besten bei LinkedIn.
Okay.
Genau, ansonsten sind ja hier die Nerds auch schon super drin im Thema.
Ja.
Aber schreibt mir bei LinkedIn oder vielleicht auch beim diesjährigen Edscamp.
Ja, 16.09.2024, wenn du jetzt sagst, du willst mehr zu dem Thema hören. Saskia wird am Start sein, hat sie gerade gesagt. Ihr werdet die dort treffen. Sehr viele andere Expertinnen und Experten könnt ihr dort vor Ort greifen. Es wird wieder eine bunte Themenvielfalt geben, die euer Performance-Marketing auf Social Media direkt besser macht, wo ihr den Einblick bekommt in Themen, die euch im Operativen helfen. Der Tiefgang mit ganz vielen Best-Practice- und Praxisbeispielen. Und wir freuen uns dann, wenn wir in Köln am 16.09. zusammen ein Wein oder ein Bierchen
bestimmt,
trinken können.
Bestimmt ein Wein.
Bestimmt ein Wein. Sehr gut. Vielen Dank, Saskia.
Ja, danke für den Podcast.
Ja. Dein erster Podcast?
Nee.
Okay. Nee. Gut. Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.